Herzlich willkommen zum Podcast Fenster zum Leben mit Harald. Heute begrüße ich als ganz besonderen Ehrengast meine Frau. Meine Frau wird Ihnen jetzt einen Vortrag halten, den sie kürzlich zum Frühstückstreffen für Frauen, das in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich meistens zweimal im Jahr mit hochinteressanten Themen abgehalten wird. Marlies, bitte, hier ist dein Mikro, du hast das Wort.
Ja. Ja, hallo, ich bin Marlies und begrüße Sie recht herzlich zu diesem Vortrag über Manipulation und Kontrolle. Als unsere Enkelin circa 5 Jahre alt war, fuhren wir morgens auf einen Supermarktparkplatz. Von da hinten kam es: Oma, wie spät ist es? Mit einem Blick auf die Uhr antwortete ich: Wir haben 9 Uhr. Ich konnte deutlich sehen, wie es hinter der kleinen Stirn arbeitete. Und dann kam es: Oma, wenn ich bei meiner Oma Rita bin, dann kauft sie mir morgens um 9 Uhr immer einen Kaugummi. Ja, Manipulation findet überall statt. Meist nimmt man sie nur nicht wahr. Manipulation findet ihren Ausdruck in Rhetorik und Körpersprache und sie zielt vor allem unsere Emotionen. Sie kann unbewusst und subtil eingesetzt werden, um jemand von etwas abzubringen oder von etwas zu überzeugen. Ein manipulierender Mensch hat immer nur seine Interessen im Sinn und nicht das seines Gegenübers. Ob beim Einkaufen, Bewerbungsgesprächen, auf der Arbeitsstelle, bei Versicherungen oder in der Berichterstattung im Fernsehen, Radio oder Zeitungen, ist Manipulation immer wieder neu anzutreffen. Auch in der Politik, gerade in den Zeiten der Wahl, wird manipuliert, um Stimmen zu erhalten und gewählt zu werden. In einem Fernsehbeitrag lagen auf 2 Verkaufstischen mit ca. 2 Meter Abstand T-Shirts der gleichen Qualität und der gleichen Farbe. Auf dem ersten Tisch war die Ware als Sonderpreis von 12,99 auf 9,99 reduziert. Und auf dem zweiten Tisch wurden die Shirts direkt für 9,99 angepriesen. Das Wort Sonderpreis oder Sonderangebot hat eine sehr große Wirkung und verleitet uns schnell zum Kaufen. Vom ersten Tisch wurden dann noch tatsächlich wesentlich mehr Shirts verkauft als wie vom zweiten Tisch. Und wer von Ihnen kennt das nicht? In einem Supermarkt von einer größeren Verpackung mit gleichem Inhalt etwas Teures zu kaufen, nur weil es in Augenhöhe steht oder wir es aus der Werbung schon gesehen haben. In den unteren Regalen stehen meist die preiswerteren Produkte. Im Alltag werden oft Schuldgefühle als Mittel zur Manipulation eingesetzt. Jedoch, Schuld muss ich mir nehmen, aber davon später mehr. Schuldgefühle können sehr geschickt und subtil eingepflanzt werden. Und Sie wissen oft nicht, warum Sie dieses Gefühl haben. Wenn Sie in einem Gespräch ein Schuldgefühl spüren, sprechen Sie Ihr Gegenüber an. Und bleiben Sie bei sich und sagen: Ich spüre hier eine Schuldzuweisung, die ich nicht zuordnen kann. Kannst du mir das Gesagte wiederholen oder erklären? Wir laufen Gefahr, von ihm manipuliert zu werden. Manipulation ist keine Erpressung oder Bestechung. Sie ist geschickter, undurchsichtiger und meist auch nicht nachweisbar, beziehungsweise der Gegenüber macht es meistens nicht bewusst. Es kann ein Persönlichkeitsmuster von ihm sein, welches er sich angeeignet hat. Und um des lieben Friedens willen gehe ich Kompromisse ein und schlucke Unangenehmes. Dies beruht auf der Hoffnung, dass meine emotionalen Bedürfnisse befriedigt werden. Erna, dieser Name ist beliebig austauschbar, wurde zu Hause bei vielen Gelegenheiten verbal klein gemacht. Aus dir wird nie etwas oder auch immer bist du unordentlich. Nie kann man sich auf dich verlassen und so weiter. und dieses Mädel wird erwachsen. Als Erwachsene hat Erna Schwierigkeiten, mit dem Trick umzugehen. Sie fühlt sich dann wieder als die kleine Erna, hilflos und ausgeliefert. Da sie bei hoher Stressbelastung keinen Zugang zum denkenden Gehirn mehr hat, kann sie sich nicht wehren oder erklären. Wenn Erna kritisiert wird, zum Beispiel von ihrem Vorgesetzten, fehlen ihr oft die Worte. Und zu Hause angekommen, fällt ihr ein, was sie hätte sagen können. Aber dies war ihr aufgrund des Stressanstieges in dieser Situation nicht möglich. Auch Geld wird vielfach als Manipulationsmittel eingesetzt. Sei es im Berufsleben oder auch im Privaten. Zum Beispiel eine Erbschaft wird unter besonderen Bedingungen in Aussicht gestellt. Eltern binden ihre Kinder mit der Aussicht, dass sie eine Wohnung finanzieren oder ein Auto kaufen, wenn sie den Berufswunsch der Eltern erfüllen. Und wie oft schon hat ein Sohn oder eine Tochter einen Beruf erlernt, weil die Eltern eine Firma führten oder eben halt ein Akademiker waren. Die Freiheit besteht darin, sich vom Elternhaus zu lösen, und das nicht nur örtlich, sondern insbesondere innerlich. Eine Ratsuchende, die im Bewerbungsgespräch erkannt hatte, wie sehr sie in der Kindheit von ihrem Vater manipuliert wurde, hat einen Brief an ihren bereits verstorbenen Vater geschrieben. Diesen Brief hat sie dann zu dem Grab ihres Vaters gebracht, dort kleingerissen und eingegraben. Sie konnte ihren Vater vergeben, Frieden schließen und frei werden von ihrer bedrückenden Vergangenheit. Und das war der Tag, wo sie bewusst sich von ihrem Vater löste und die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernahm. Sie durchtrennte, bildlich gesprochen, das Seil, was sie noch an ihrem Vater festhielt. Ursachen, dass ich leicht manipulierbar bin, können sein ein mangelndes Urvertrauen, also eine Lebensunsicherheit. Das Urvertrauen wird nach der Zeugung entwickelt, bis in den ersten 2 Lebensjahren eines Kindes. Ein Kind lernt, es ist geliebt, geborgen, behütet und sicher. Wenn dies nicht gegeben war, sprechen wir von mangelndem Urvertrauen. Und da können Sätze entstehen wie: Andere sind wichtiger als ich. Ich bin anders als andere, nicht gut genug. Aber das Tröstliche ist, verlorenes Urvertrauen kann wiederhergestellt werden. Da wo meine Grundbedürfnisse als Kind nach Zuwendung oder Liebe nicht gesehen wurden und ich den Respekt nicht bekommen habe, ist die Gefahr groß, dass ich später in der Partnerschaft oder Freundschaft unbewusst hoffe, dass diese Mängel gestillt oder aufgefüllt werden. Damit überfordere ich aber mein Gegenüber und weise ihm eine Verantwortung zu. Und so entstehen Spannungen in Beziehungen, wo die Ursachen nicht offensichtlich sind. Und wir sprechen hier von sogenannten Liebestanks, die nicht vom Partner gefüllt werden können. Stellen Sie sich vor, 2 Menschen treffen sich. Jede und jeder hat so ein kleines Schild in der Tasche. Und darauf steht in unsichtbaren Buchstaben: Das fehlt mir. Oder auch: Ich brauche von dir. Zum Beispiel: Liebe, Respekt, gesehen werden, etc. Und sowohl Mann oder Frau erhoffen, dass der Partner den Mangel ausgleichen wird. Das ist so, als wenn sie mit dem Auto unterwegs sind und der Treibstoff ist alle. Sie stehen am Straßenrand und es hält ein anderes Auto neben ihnen und auch dessen Tank ist vielleicht nur noch ein Viertel gefüllt. In diesem Fall kann er Ihnen nicht wirklich helfen. Manipulation kann zu ungesunder Kontrolle führen. Sie kennen das alle, Kontrolle ist in Ordnung, wenn sie dazu dient, die Qualität eines Produktes zu sichern oder einen reibungslosen Ablauf von Vorgängen zu überwachen. Dann dient Kontrolle zur Sicherheit. Gesunde Kontrolle wird entwickelt, um sich zu schützen oder um Sicherheit in einer unsicheren Umgebung zu finden. Zwanghaftes Kontrollverhalten kann seine Ursache in der Kindheit haben oder entsteht nach einem Verlust, einem Trauerfall oder einem Trauma. Menschen aus dysfunktionalen Familiensystemen sind hier sehr anfällig. Unter dysfunktionales Familiensystem verstehen wir unter anderem Kinder, die in einem Umfeld heranwachsen, wo Süchte oder Missbrauch herrschen. Diese Kinder entwickeln einen Schutzmechanismus, damit das Umfeld nicht mitbekommt, was zu Hause passiert. Die Familienangehörigen können sich nicht frei entwickeln, sondern legen sich Masken an. In einer dysfunktionalen Familie wird nach außen ein perfektes Familienverhalten aufrechterhalten. Jedoch Freundinnen können nicht nach Hause eingeladen werden. In dem Kind entwickelt sich ein Trugbild. Das Leben ist zweigeteilt. Einmal nach innen und dann nach dem, was außerhalb der Familie erzählt werden darf oder kann. Und Sie können sich sicher vorstellen, unter welchem Druck und Anstrengung diese Kindheit verläuft. So entsteht Co-Abhängigkeit in der Familie. Im Erwachsenenalter sind Schwierigkeiten vorprogrammiert. Christel, der Name wurde geändert, wuchs in einem Elternhaus heran und sie hatte von Geburt eine Schwester, die von Geburt an krank war. Die Eltern waren stets um diese Schwester bemüht und beschäftigt. Christel lernte, Rücksicht zu nehmen, sich ruhig zu verhalten, sich zurückzuziehen. Sätze wie, du bist doch die Ältere, sei doch vernünftig. Und hatte sie etwas falsch gemacht, wurde sie auf ihr Zimmer geschickt, bis dass sie wieder brav war. Kurzum, sie lebte schon früh angepasst. Als erwachsene Frau hatte Christel mit Freunden Karten zu einem besonderen Konzert gekauft. Und sie freute sich auf diesen Abend. Tagsüber auf der Arbeit hatte sie jedoch einen Fehler gemacht und war von dem Vorgesetzten zu Recht angesprochen worden. Sie kam nach Hause, rief ihre Freunde an und teilte ihnen mit, sie könne nicht mit zur DEFSA-Veranstaltung gehen. Was war geschehen? In der Seelsorge entdeckte sie, als Kind war dieses Mädel, wenn sie Fehler gemacht hatte, auf ihr Zimmer geschickt worden. Und nun, als erwachsene Frau, bestrafte sie sich unbewusst nach dem Muster ihrer Eltern. Und dieses Muster zu erkennen und in der Seelsorge zu durchbrechen, war notwendig. Wer kontrolliert, hat Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und Kontrolle bewirkt Kontrolle und führt zwangsläufig zur Manipulation. Ein Kontrollierender kann nicht offen über sich selber reden, steht ständig in der Frage, ob er seinem Gegenüber vertrauen kann. Freundschaften sind nur begrenzt möglich. Nähe wird nur bedingt zugelassen, damit das System nicht erkannt wird. Ein Mensch, der dieses vermeintliche Lebensschutzprogramm entwickelt hat, will niemand sehen lassen, dass er Probleme hat und begrenzt ist. Er kann nicht zugeben, verletzlich zu sein. Er kann seine Ängste und Unsicherheiten anderen nicht mitteilen. Die Selbstkontrolle führt zu Perfektionismus und Leistungsdenken. Ein Perfektionist ist insgeheim stolz auf die eigene Selbstdisziplin und Kontrolle. Kennen Sie diesen Satz? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Dieser Satz wird gesprochen, um das Muster von Kontrolle zu rechtfertigen oder zu verharmlosen. Ungesunde Kontrolle ist beziehungsfeindlich, denn sie schließt Vertrauen aus. Kommen wir nun zu Möglichkeiten und Werkzeugen der Manipulation. Eine Möglichkeit ist Tränen um Umgarnen oder auch Zorn oder Druck ausführen. In diesem Fall bleiben Sie ruhig und gelassen. Sagen Sie, was Sie tun werden, wenn sich das Verhalten nicht ändert. Und dann tun Sie es auch. Oder bei Drohungen und Schweigen. Die schlimmste Strafe, die ich einem Kind oder einem Erwachsenen antun kann, ist, wenn ich nicht antworte. Ich fühle mich ausgegrenzt, nicht gehört oder gesehen. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken. Leben Sie nicht in die Reaktion darauf, sondern werden Sie aktiv. Denn manipuliertes Schweigen ist passive Aggression. Schweigen kommt Gewaltanweisung gleich und wirkt wie Schläge. Und das ist wissenschaftlich erwiesen. Und ich habe da schon den Satz gehört, und es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn meine Mutter mich geschlagen hätte, wie übersehen zu werden. Krankheit kann als Manipulation gebraucht werden oder missbraucht werden. Ein herzkranker Ehemann möchte nicht, dass seine Frau sich einmal in der Woche mit ihren Freundinnen trifft. Und stellen Sie sich vor, der Mann hält durch seine Leidensmiene und Andeutungen von schlimmsten Szenarien die Ehefrau ab, wegzugehen. In der Fachsprache heißt das sekundärer Krankheitsgewinn. Hier übt der scheinbar schwache Mensch Macht über den Gesunden aus. Ich mache Ihnen Mut. Tun Sie nichts für andere Personen, was diese nicht auch selbst tun können. Zumindest nicht ständig. Wir sind Wegbegleiter, aber entmündige den Menschen nicht. Respektiere das Recht deines Gegenübers, die Angebote der Hilfe abzulehnen. Aber unterstütze niemand dabei, in einem zerstörerischen Lebensstil zu verharren. Und wenn der Mensch dafür offen ist, fragen Sie ihn, darf ich dir mal etwas spiegeln? Und bedenken Sie, wir können den anderen nicht retten. Denn die Welt wurde vor 2000 Jahren durch Jesus schon gerettet. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Wie erkenne ich manipulierende und kontrollierende Menschen? Bist du in Gegenwart dieser Person anders als sonst? Fühlst du dich nach der Begegnung ausgelaugt und leer? Meidest du Begegnungen mit ihr oder denkst du schon im Vorfeld Sätze aus zur Rechtfertigung? Wirst du durch Einschüchterung oder Bevormundung manipuliert? Und jetzt zu der spannenden Frage, kann ich mich auch selber manipulieren? Die Antwort ist ein klares Ja, sowohl positiv wie auch mit negativen Aussagen, die wir uns zusprechen, weil Gedanken unsere Biologie steuern. Ich möchte Sie ermutigen, entdecken und verstärken Sie auch Ihre besonderen Fähigkeiten, Begabungen, Ressourcen. Hier spüren Sie, wer Sie sind und welche Gaben und Talente in Ihnen schlummern. Das Leben wird bedeutsam und erhält ganz neue Facetten. Denn der Mensch, der Sie sind, gibt es nur ein einziges Mal. Sie sind einzigartig, einmalig, besonders und ein liebenswerter Mensch. Können Sie das bejahen? Darum sprechen Sie bitte auch in den Gedanken freundlich und liebevoll mit sich. Achten und schützen Sie Ihre Grenzen. Sie können Grenzen erkennen und lernen, sich zu schützen. Sie sind fähig, für sich selber zu sorgen, sich wichtig zu nehmen und auch mal über sich selber zu lachen. Erspüren Sie Ihre Energie am ganzen Körper. Sie dürfen schwach und stark, risikofreundlich und zaghaft, unsicher und widersprüchlich sein. Das alles sind Sie und es gehört zu Ihnen. Loben und belohnen Sie sich, wenn Sie etwas gut und Außergewöhnliches gemacht haben. Und nicht nach dem Motto, ach, das war doch nichts, das kann doch schließlich jeder. Können Sie sich selber loben? Ich möchte Ihnen Mut machen. Probieren Sie es aus. Sie können sich auch selber umarmen, denn wenn gerade niemand anderes da ist. Und sprechen Sie einen besonderen Satz zu sich selber zu. Ich mag mich. Und so wie ich bin, bin ich gut. Im Gegensatz dazu, Sätze wie ich kann das nicht, ich bin nicht kreativ, andere sind viel besser als ich und werden immer bevorzugt. Diese Sätze kommen aus dem Unterbewusstsein und sind jahrzehntelanges angelerntes Muster. So kann und mache ich mich selber zum Opfer. Wie denken und sprechen Sie von sich selber? Es hat Auswirkungen, denn so handle und fühle ich mich. Und wenn mir heute etwas vielleicht nicht zu 100%ig gelungen ist, dann darf ich dankbar sein, dass es heute 80% waren. Denn heute sind diese 80% meine 100%. Und das ist dieses vollbringen durfte. Dafür darf ich dankbar sein. Danken ist das Schlüsselwort. Vielleicht schreiben Sie ein Dankestagebuch. Schreiben Sie hinein, was Ihnen heute oder diese Woche gut gelungen ist. Wo Sie gute Begegnungen mit Mitmenschen hatten. Wo Sie vielleicht etwas besser war als zunächst befürchtet. Sammeln Sie Eindrücke, Erlebnisse. Es müssen keine großen sein. Schreiben Sie sie auf. Wenn Sie traurig sind oder sich alleine fühlen, blättern Sie in diesem Buch. Es kann ein Lächeln auf Ihre Lippen zaubern und zu der Erkenntnis führen, ich bin schon durch viele Schwierigkeiten in meinem Leben durchgegangen und ich habe es geschafft. Eleanor Roosevelt hat den schönen Satz geprägt, ohne deine Zustimmung kann dir niemand das Gefühl geben, minderwertig zu sein. Lassen wir uns einfach diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Ja, wie kann ich Manipulationen entgegentreten? Durch ein gesundes Selbstbild. Und das ist das gesamte Wissen über mich selber. Weiterhin durch ein gesundes Selbstwertgefühl. Es entsteht aus meiner Beurteilung meines Selbstbildes. Eine Selbstachtung, sie ist eine Grundeinstellung zu meiner eigenen Person. Eine Selbstannahme und eine Identität. Mit diesen Vorzeichen, einem gesunden Selbstbild, ein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstachtung darf ich lernen, Nein sagen zu lernen. Ohne Schuldgefühle. Nein ist ein ganzer Satz. Ein Nein zu deinem Gegenüber ist ein Ja zu dir selber. Wie schon erwähnt, aus Situationen rausgehen und sich Bedenkzeit erbieten. Grenzen setzen. Schuldzuweisungen zurückschicken will heißen, immer prüfen, wer trägt hier die Verantwortung. Und noch ein Merksatz. Du kannst die andere Person nicht ändern, aber dein eigenes Verhalten. Sei klar in deinen Taten und Aussagen, aber vermeide Angriffe und Machtkämpfe. Das heißt, gehe aus einer Situation auch mal raus. Das ist keine Flucht und erfordert Mut. Und damit schütze ich mich selber. Erkläre dem Gegenüber, dass du das Gespräch jetzt abbrichst und über das Gesagte nachdenkst. Hier ein persönliches Beispiel mit der Genehmigung meines Mannes. Mein Mann und ich haben 20 Jahre ein kleines Unternehmen geführt. Und somit waren wir oft im Büro zusammen. Eines Tages entwickelte sich ein Streitgespräch, das immer lauter wurde. Mein Mann war für hilfreiche Argumente nicht mehr zugänglich. Ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Und deshalb sagte ich zu ihm, dass ich nach Hause fahren werde, wenn wir nicht in einer ordentlichen Weise miteinander kommunizieren wollen. Aber dies war trotz mehrmaliger Aufforderung nicht möglich. Also ging ich raus, stieg in mein Auto und fuhr nach Hause. Mein Handy klingelte nach circa 10 Minuten. Die Frage meines Mannes war, wo bist du? Ich antwortete, ich bin auf der Autobahn und fahre nach Hause. Mein Mann war fassungslos. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ich meine Ankündigungen tatsächlich umsetzte. Der Druck aus der Situation verschwand durch mein aktives Handeln schlagartig. Mein Mann konnte in Ruhe nachdenken. Abends zu Hause kam es zu sachlicher Aussprache in guter Atmosphäre. Und er bat mich um Vergebung, die ich ihm dann noch gerne aussprach. Dieses Beispiel zeigt, ich bin der Situation nicht hilflos ausgesetzt, ich kann mich schützen. Eine wirksame Aufgabe ist Grenzübungen. In Grenzübungen kann ich mir einen Schutzraum entwickeln, indem ich den beherrschenden Menschen in Gedanken für mich zu einer Komikfigur oder Märchenperson werden lasse. Er verliert seine gefühlte Macht über mich. Hier wiederum ein Beispiel aus meinem Leben. Als ich noch berufstätig war, gab es einen Mitarbeiter, der hatte dieses beherrschende Wesen. Wenn er die Bürotür hereinkam, fühlte ich in mir eine Anspannung. Ich habe mir daraufhin folgende Situation vorgestellt. Um mich drumherum ist eine unsichtbare, schutzsichere Glaswand, die ich nach Bedarf hoch- und runterfahren kann. Und wenn der besagte Mensch reinkam, habe ich diese imaginäre Wand hochgefahren. Je näher er zum Schreibtisch kam, wurde er für mich zum Rumpelstilzchen. Und im Märchen springt Rumpelstilzchen auf einem Bein und singt: Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und dieser Mensch verlor den Schrecken über mich. Vielleicht wäre es bei Ihnen ein Kobold oder ein kleiner Hase, vielleicht ein Pinguin oder was auch immer, worüber Sie sich innerlich lächeln können und der Situation den Schrecken nehmen. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Möglichkeiten, mich abzugrenzen und einen Schutzraum zu schaffen. Am Anfang sagte ich, Schuld muss ich mir nehmen. Ein Vater sagte zu seiner erwachsenen verheirateten Tochter, ich habe deinem Sohn 50 Euro zu seinem 20. Geburtstag geschenkt. Und stell dir vor, er hat sich noch nicht mal bedankt. Dies war eine Schuldzuweisung an die Tochter, die nichts mit diesem Vorgang zu tun hatte. Hier kann und muss die Tochter die Schuld ablehnen und die Verantwortung an den Vater zurückgeben. Ich vergleiche das gerne mit einem Päckchen, welches mir zugestellt wird. Und wenn es nicht den richtigen Adressat hat, gebe ich es zurück und verweigere die Annahme. In diesem Fall war die Adresse, die Tochter, nicht die richtige. Es sollte an den Enkel geschickt werden. Der Opa muss seinen Enkel selber ansprechen und nicht über einen Dritten das peinliche Gespräch und seine Verantwortung abwälzen. Wer hat das Problem, beziehungsweise wen trifft es? In dem oben genannten Beispiel Opa und Enkel. Der Opa wollte die Mutter mit hineinziehen, also manipulieren, damit sie seine Probleme löst und er sich zurücklehnen kann, damit andere, in diesem Fall die Tochter, seine Aufgabe lösen, und das ist eine Flucht vor der Verantwortung. Im oben genannten Beispiel hat im Bild des Beziehungsschadens gesprochen der Vater sein Ende und nahm damit seine Verantwortung in die Hände der Tochter gegeben und ist rausgegangen. Das ist feige und respektlos. Ja, beliebte Redewendungen oder Alarmzeichen, womit gerne Manipulation eingeleitet wird, könnten sein: Ich wusste doch schon immer, du bist unsere Beste. Oder auch: Wenn wir dich nicht hätten. Oder: Kannst du nicht mal mit derjenigen sprechen? Auf mich hört sie ja nicht. Du hast eher eine Verbindung zu ihr. Du bist viel kompetenter. Das alles hört sich erst einmal sehr gut an. Aber es ist manipuliert, weil hier jemand mit sehr viel Charme seine Aufgaben auf mich abwälzen versucht. Lasse ich mich vor diesen Karren spannen? Hier ist eine klare Sicht gefragt. Wer spielt hier was mit wem? Wirkliche Liebe sagt, du hast ein Problem oder eine Sorge, ich mag dich, ich höre dir zu. Wir suchen gemeinsam einen Lösungsansatz. Ich schätze dich so hoch ein, dass ich mit dir überlegen werde, wie du dein Problem lösen kannst. Ich weiß, dass du das schaffst. Ich bin für Gespräche, Spiegelung, deine Gedanken und Überlegungen, welchen Weg du einschlagen willst, gerne an deiner Seite. Aber entscheiden und handeln liegt alleine in deiner Hand. Es ist deine Verantwortung. Echte Liebe respektiert das Recht des anderen, Hilfe oder Liebe abzulehnen. Echte Liebe tut nichts für den anderen, was der nicht auch selbst für sich tun kann. Hierzu gehört überfürsorgliches Verhalten. Dies löst Frustration und das Gefühl von Unfreiheit aus. Das Gefühl entsteht, mein Gegenüber hält mich für begrenzt fähig, meine Dinge zu klären und auf meine eigene Art zu lösen. Es gibt viele Besserwisser. Ungefragt beauftragen sie sich, Lösungen für dich zu suchen, deine Probleme zu lösen. Die Triebfeder ist Stolz und nicht selten Überheblichkeit. Ich weiß das, kenne das und kann dir sagen, wie du das richtig machen sollst. Die Überzeugung, die dahinter steht, ist grenzüberschreitendes Verhalten. Was dadurch gerechtfertigt wird, ich habe es doch nur gut gemeint oder auch, ich will doch nur dein Bestes. Haben sich auch schon oft gefragt, wieso andere so oft vermeintlich wissen, was das Beste für mich ist. Ob ich kontrolliert oder manipuliert werde, erkenne ich daran, ob der andere respektiert, was für mich wichtig ist. Wenn ihn das nicht interessiert, ist dies ein klarer Hinweis, dass er nur seinen Willen durchsetzen möchte. Und dies ist grenzverletzendes Verhalten. Wünsche sind frei und haben keinen Anspruch darauf, auch erfüllt zu werden. Ich darf also auch Nein sagen. Menschen mit von Herzen fürsorglichem Verhalten erspüre ich sofort. Ich fühle mich wohl in ihrer Nähe. Ich darf sein, wie ich bin. Muss nicht überlegen, wie und was ich sage. Ich werde unterstützt, bekomme Hilfe, werde ermutigt und darf Fehler machen. Auch falsche Entscheidungen treffen, weil das Korrekturen in meinem Leben sind, die zur Reife und zur Entwicklung notwendig sind. Ja, kommen wir zum Schluss und ich möchte Ihnen noch eine Geschichte von Gisela Rieger mit auf den Weg geben. Eine Frau aus München rief ihre erwachsene Tochter in Hamburg an. »Es tut mir wirklich leid, mein Liebling, dir den Tag zu verdammen«, eröffnete sie das Telefonat. »Aber ich muss dir mitteilen, dass dein Vater und ich gerade dabei sind, uns scheiden zu lassen. 40 Jahre Elend sind einfach nur genug.« »Mama, was redest du denn da? Das geht doch nicht. Nach so vielen Jahren«, rief die Tochter entsetzt in den Hörer. »Doch, wir ertragen uns gegenseitig nicht mehr. Ich mag gar nicht mehr über dieses leidige Thema sprechen. Also rufe bitte deinen Bruder an und erkläre ihm die Situation«, sprach die Mutter und beendete das Gespräch. Voller Bestürzung teilte die Tochter umgehend ihrem Bruder, der in London lebte, das Unfassbare mit. Dieser explodierte beinahe, als er die Nachricht erhielt. »Sie wollen sich scheiden lassen? Was um Himmels Willen fällt denen ein?« »Die beiden waren doch für jedermann immerzu ein Vorzeigepaar. Warte ab, ich werde das umgehend regeln.« Augenblicklich wählte er die Nummer seines Vaters und schrie ins Telefon. »Ihr werdet euch nicht scheiden lassen. Hörst du? Ihr unternehmt vorerst mal nichts. Ich rufe gleich meine Schwester zurück und wir werden morgen beide im Laufe des Tages bei euch eintreffen.« Der Vater legte zufrieden den Hörer auf, nahm seine Frau lächelnd in den Arm und sagte: »Liebling, beide Kinder besuchen uns und stelle dir vor, dieses Mal zahlen sie sogar ihren Flug selber.« Ja, das war's von meiner Seite und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Sondersendung mit meiner lieben Frau Marlies. So habt ihr zumindest schon mal ihre Stimme gehört. Ich bin froh und dankbar, dass sie diesen Mut hat, das mit mir gemeinsam zu teilen. Und so würde ich mich freuen, weil dies eine Sondersendung ist, werde ich sie auch kurzfristig ins Netz stellen, als außergewöhnliche Sendung außerhalb der sonst üblichen Reihen. Darum wünsche ich dir zum Schluss, dankbar zu sein, sei froh, dass du lebst. Das ist deine Chance. Ein Merksatz für die Woche: Nicht jeder muss mich mögen. Es reicht mir, wenn es die Richtigen tun. Bleib gesund, achte gut auf dich selbst und so du magst, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.